Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe eine neue Kontonummer. Ihr findet sie auf vrint.de. Danke für eure Unterstützung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld, dem Mann, der fast das Bernsteinzimmer gefunden hätte. Hallo Matthias.
Oh nee, jetzt kommst du mit dem alten
Kram. Es tut mir leid, ich finde das so cool, dass ich das ständig allen ungefragt erzähle.
Ich könnte jetzt abendfüllend erzählen, wie wir auf diese Geschichte gekommen sind und was das für ein geiler Typ war, der uns das damals erzählt hat.
Hattest du das nicht in der passenden Sendung schon mal erzählt?
Ich hatte das in der passenden Sendung schon mal erzählt, aber die haben ja nicht so viele gehört. Aber ich werde es jetzt nicht erzählen, weil wir ein ganz anderes Thema haben, nicht
wahr? Genau.
Und da wollte ich mir jetzt einfach mal drauf hinweisen. Genau.
Solon, Erfinder der Solon-Zelle, die früher in Fotoapparaten die Belichtungsmessung gemacht hat.
Ganz genau, der war das. Weißt du auch, wann der gelebt hat?
In der Antike.
Genau, da hat er schon die Fotozelle entdeckt. Genau. 593 vor Christus hat er die Fotozelle entdeckt. Der Typ war wirklich gut, also das muss man einfach mal sagen. In Wahrheit ist es so, dass dieser Mann in dem Jahr in Athen zum Archon gewählt wurde. Jetzt ist die Frage, was ist ein Archon? Ein Archon war zu dieser Zeit so etwas wie ein Ministerpräsident oder wie ein Oberbürgermeister, ein regierender Bürgermeister. Also alle, die heute bei uns in den Stadtstaaten oder in den Bundesländern die Chefs sind. Er war also der höchste Beamte, würde man im griechischen Zusammenhang sagen, mit der Antike. Und er wurde aus dem Kreise der Adligen gewählt, wobei Adel nicht zu verwechseln ist mit dem Adelsbegriff von heute. Das waren also die höher gestellten, etwas reicheren Menschen, die bis dahin sich die Macht unter sich aufgeteilt haben und die, was zu großen sozialen Verwerfungen geführt hat, den Grundbesitz hatten und auf diesem Grundbesitz viele Nichtbesitzende arbeiten ließen für sich und die dann so ausgeplündert und ausgebeutet haben, dass also die gesellschaftlichen Verhältnisse in Athen, sagen wir mal im 6. Jahrhundert vor Christus, zerrüttet waren. Wo würde man das mit heutigen Begriffen sagen? Also der Land hatte, ließ Leute darauf arbeiten, die kein Land haben. Er bezahlte sie ungerecht oder gab ihnen ungerechten Anteil, woraufhin die Bauern verarmten. Und die konnten aus dieser Verarmung dadurch herauskommen, dass sie Schulden aufnahmen und diese Schulden zurückzahlten. Und wenn das eben nicht mehr ging, weil sie zu wenig Geld bekommen haben für die harte Arbeit jeden Tag, dann konnten sie sich mit ihrem Körper verschulden. Das heißt, eine Schuldknechtschaft eingehen und dieses dann auch auf ihre Kinder ausweiten. Und damit hatte der Grundbesitzer für Jahre und Jahrzehnte genügend Arbeitskräfte, die er dann, weil die ja eine Schuldknechtschaft hatten, gar nicht mehr bezahlen musste. Die kriegten so ein bisschen was zu essen und das war's.
Das heißt, ich bin in die Sklaverei hineingeboren worden, wenn mein Vater dann sowas gemacht hat.
So ist das, so wie früher im Übrigen überall. Also jedes Kind eines Sklaven war ein Sklave und das begann eben sozusagen sich auszuweiten in der im antiken Athen. Und das wiederum führte zu wirklich, also ich sag mal, sozialen Brennstoff und sozialen Unruhen und Unfrieden. Und in dieser Situation haben sich also diejenigen, die so ein bisschen Grund besaßen und die reicher waren, dazu entschlossen, einen Menschen an die Spitze ihres Gemeinwesens zu stellen, der aus ihren Reihen kommt. Und dafür zu sorgen hatte, oder das war sein Auftrag, diesen Frieden wiederherzustellen, aber im Grunde genommen die Grundfeste dieser Ordnung nicht anzurühren. So, und das ist dann ja so ein bisschen die Quadratur des Kreises.
Ich wollte gerade sagen, das geht eigentlich nur mit Repression und zwar richtiger.
Genau, ging nicht, das ist eindeutig. Und insofern muss man sagen, also der Typ, der das, also dieser Solon, stand dann vor dem Problem, ich kann aber nicht sozusagen die einen so belassen, wie sie sind und die anderen in eine Situation hereinholen, die, ich sag mal, ihre Situation verbessern, ohne dass die anderen was abgeben müssen. Also das ging nicht. Und es gab an ihn herangetragen,
es ging nicht ohne Umverteilung.
Genau, weil genau das ist das nächste Stichwort. Es gab Forderungen nach einer gerechten Landverteilung, so wie du sagst. Und zwar zu Lasten der Reichen und zugunsten der überschuldeten Bauern. Und das war natürlich die Axt an der Wurzel des Sozialsystems in Attika. Also Athen, muss man noch kurz dazu sagen, wenn wir griechische Antike vor Augen haben als Wiege der Demokratie, ja, das ist ja immer so der große Begriff, dann meinen wir im Grunde genommen Athen und die darum liegenden Polis, also die kleineren Städtchen und Dörfer, die sozusagen im Umkreis von Athen waren. Und im 6. Jahrhundert vor Christus sprechen wir da ungefähr jedenfalls von so 100, 150.000 Menschen. Weil Griechenland als Ganzes, da waren auch ganz andere politische Systeme am Start, zum Beispiel in Sparta, daher kommt der Begriff spartanisch, also hart und militärisch. Und das war im Prinzip eine Diktatur. Und man kann auch sagen, eine Militärdiktatur. Also da wurde alles, alle Erziehung, alles, was der Staat machte, wurde dem Militärischen untergeordnet und war keineswegs eine demokratische Form. Mhm. Insofern muss man das deutlich auseinanderhalten. Dieser Solon kommt also nun an den Staat und ist für 10 Jahre gewählt. Also er ist 10 Jahre ist er da aus diesem Amt nicht mehr wegzukriegen. Und er hatte sehr, sehr weitreichende Vollmachten als oberster Mensch. Er ist Mitglied des berühmten Areopags, den gibt es heute auch noch in Griechenland. Das war der oberste Rat, der also die Verwaltungsaufgaben kontrollierte und auch so sehr, sehr sakrale Aufgaben hatte und die Rechtsprechung machen musste. Und mit diesem sozusagen im Rücken fing er an, Dinge zu tun, die in der Folgezeit revolutionär waren. Das Erste, was er machte, ist, es gibt keine Schuldknechtschaft mehr.
Wow.
Die ist einfach schlicht verboten. Die wurde mit einem Federstrich beendet.
Rückwirkend, also galt das dann auch für die Schuldknechte, die jetzt gerade Schuldknechte waren oder nur ab dem Stichtag in die Zukunft?
Nein, nein, alle das gab es nicht mehr. Es wurde einfach beendet. Damit waren natürlich die Adligen, die Schuldknechte beschäftigt haben, aufs Größte erbost, aber sie konnten nichts dran ändern, weil sie hatten ihn ja selber dahingesetzt. Und es ist übrigens gar nicht so sicher, ob der das von vornherein so wollte. Also das kann ich jedenfalls nicht beurteilen, vielleicht wissen das die Experten, aber sie waren auf jeden Fall überrascht, dass einer der ihren da jetzt, ich sag mal, so einen riesigen Schritt macht.
Ja.
Aber dabei blieb es nicht, sondern er machte noch etwas Zweites, nämlich er sagte, das Gemeinwesen, das muss bestimmt werden von allen Menschen, Männern. Das ist wichtig. Also für die galt damals Frauen, hatten eine andere Funktion, da sage ich gleich was zu, aber es galt nur für Männer über 25. Mhm. Und diese Männer über 25 wurden in ein Zensuswahlrecht eingeteilt. Also wer mehr hatte, dessen Stimme wog mehr. Und da wurde einfach gemessen, wie viel Lebensmittel hast du, wie viel Wein hast du und solche Sachen wurden da herangezogen. Und dann kamen da 4 Kategorien heraus und diese 4 Kategorien hatten unterschiedliche Stimmmöglichkeiten und damit war ihre Stimme mehr oder weniger wert als die der anderen. Das kann man also nicht so richtig als Demokratie bezeichnen, aber das ist auf jeden Fall für damalige Verhältnisse ein absoluter Meilenstein gewesen. Also es war eine vollkommene Sensation, dass auch einmal sowas funktionierte. Und damit kriegte er es hin, dass sich die männliche Bevölkerung Attikas um das Gemeinwohl kümmerte. Also um alles das, was für die Gemeinschaft zu entscheiden war. Und das ist tatsächlich ein, ich sag mal, Grundprinzip der Demokratie. Insofern gilt Solon, der im Übrigen dann einer der 7 Weisen Griechenlands wurde.
Der 7 Weisen, oh.
Ja, die haben da tolle Begrifflichkeiten. Also die.
Ich guck gerade, Thales von Milet und so. Ah ja, 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 ja. Mhm.
Ja, also das sind die ganz großen Griechen, sagen wir es mal so.
Also praktisch der Mount Rushmore Athens.
Genau. Und da gehört er also zu, eben mit den Solonschen Reformen. Und diese Solonschen Reformen waren am Anfang einer Entwicklung, die dann insbesondere 50 Jahre später ungefähr von Kleisthenes weitergeführt wurde. Und Kleisthenes ist eigentlich derjenige, der diese Reform noch weiter getrieben hat, weil die Erfahrung, die dann zwischen Solon und Kleisthenes war, eine Tyrannis. Also da wurde sozusagen das, was Solon aufgesetzt hat, durch eine Tyrannis jedenfalls phasenweise abgelöst, also das klassische Gegenteil. Mhm. Wobei diese Tyrannis natürlich die Grundlage der Tyrannei, also das die wörtliche Grundlage ist, aber die war tatsächlich in Griechenland und übrigens auch in Rom, also die Alleinherrschaft oder die Diktatur war in der Verfassung vorgesehen, zeitlich begrenzt, unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel, ich sag mal, eine äußere Bedrohung. Dann konnte man tatsächlich sagen, wir wollen jetzt einen Diktator haben, der kriegt für 6 Monate alle Macht im Staat und nach 6 Monaten hört das auf. So, und der erste,
muss damit der Diktator dann auch, muss der Diktator damit dann auch einverstanden sein, dass das aufhört, ne?
Ja, genau, das sind sie auch gewesen, nur Cäsar nicht. Das war der erste, der gesagt, das interessiert mich, ich bin Diktator und ich bleibe es. So. Ja. Also insofern hatten die also schlechte Erfahrungen gemacht und Kleisthenes ist dann auf die Idee gekommen, wir haben eine für damalige Verhältnisse riesengroße Bevölkerung. Wir sind im 6. Jahrhundert vor Christus. Da muss man sich wirklich vorstellen, da sind 150.000 Leute. Da gibt's ja nicht mal ein Fahrrad. Das muss alles auf dem Rücken des Esels oder sonst wie oder zu Fuß ist da am Start.
Na, aber das Rad hatten die schon erfunden, oder? Also, ne?
Ein Rad hatten sie erfunden, aber kein Fahrrad.
Ja, ja, klar, nee, das ist ja 1800, irgendwas, keine Ahnung.
Genau. Also sie konnten auf dem Pferd reiten, aber das war trotzdem sehr mühselig. Also 150.000 Menschen. So, und dann hat der Kleisthenes gesagt, diese 150.000 Menschen, die wohnen in völlig unterschiedlichen Gegenden und haben völlig unterschiedliche Ideen. Es gibt Städter. Ja, die sind daran interessiert, dass sie mit ihren SUVs vor der Tür parken können. Dann gibt es Fischer, die sind daran interessiert, dass ihre Segeljachten vernünftig funktionieren und dass sie jede Menge Fisch herausholen dürfen aus dem Wasser. Mhm. Und dann gibt es die auf dem Land wohnenden, das sind die Bauern, die sind daran interessiert, dass es ordentlich regnet und dass sie ihre Viecher in guten Weidegründen hinstellen können. Also um mal so blödsinnig zu sagen, also, ja, völlig unterschiedliche Ideen. Und dann hat er gesagt, wenn wir wollen, dass alle diese Ideen gleichberechtigt zum Tragen kommen und nicht die Städter, weil sie in der Stadt wohnen, sozusagen mehr Rechte haben als die, die auf dem Wasser rumfahren, machen wir eine Neuordnung des Landes und zwar nur auf dem Papier. Wir lassen die Leute da leben, wo sie sind und gründen Einheiten, in denen aus jeder Bevölkerungsgruppe, also die drei, die ich genannt habe, Stadt, Land und See, aus diesen drei Bevölkerungsgruppen ist jeweils eine gleich große Zahl in einer dieser neuen Gliederungen. Das nannte man fühlen, das kann man auch vergessen, das wird dann kompliziert. Also ein System, wo Leute aus diesen drei unterschiedlichen Gegenden Attikas oder ja Athens in eine Gruppe gepresst wurden. Und diese konnte dann gemeinschaftlich irgendeine Entscheidung treffen und war dann als Gruppe, also immer 30% sozusagen oder 33%, als Gruppe an den Entscheidungen des Volkes oder der Bürgerschaft beteiligt, in der Volksversammlung vertreten. Das heißt, diese Durchmischung der Bürgerschaft hat dann dafür gesorgt, dass alle Interessen gleichberechtigt in gleicher Anzahl auch diskutiert wurden und eingebracht werden konnten. Weil es könnte ja gut sein, dass die Städter viel mehr waren als die meinetwegen Bauern und Fischer zusammen. So, und um das auszugleichen, wurden sozusagen die beiden schwächeren Gruppen nach oben gefahren. Nur so ein ganz kurzer Hinweis. Wir haben jahrzehntelang darüber diskutiert, wie man in Europa, in der EU, die kleinen Länder sozusagen beachtet.
Ja.
Ja? Wie kriegst du Luxemburg und Deutschland unter einen Hut? Und das ist das gleiche Prinzip. Du sagst, das sind zwar viel weniger. Wirklich, das ist ja nicht mal, das ist ja Dortmund.
Ja. Ja? Wenn überhaupt, ne?
Ja, keine Ahnung. Also, ja. So. Also 1 Million gegen 80 Millionen. Ja. Aber trotzdem ist ihre Stimme gleich viel wert. Das ist, also jedenfalls auf der Ebene der Kommission und der, ich sag mal, der Regierungschefs. Im Europaparlament hat dann damals, unter Schröder war das erst, ist dann durchgesetzt worden, dass sich die Bevölkerungszahl und die Anzahl der Abgeordneten in Relation setzen müssen. Und damit hat dann ein Volk, das 80 Millionen Menschen hat, im Parlament mehr Abgeordnete als ein Volk, das nur 1 Million hat.
Ja.
Ja, also das ist eine demokratische Abbildung. Aber eben auf der anderen Seite, dass man zum Beispiel immer diese verdammte Einstimmigkeit, dass das eben auch scheitern kann an einer Gegenstimme von, ja,
Luxemburg.
Sagen wir jetzt einfach mal Dortmund. Luxemburg, genau.
Das Dortmund, das im Übrigen 580.000 Einwohner hat, Luxemburg 660.000.
Also war gar nicht so falsch.
Nee, gar nicht. Gut dran, ja.
okay, also damit ist sozusagen, damit sind die wirklich wesentliche Grundsteine gelegt. Und dann gibt es eben noch unter Kleisthenes noch so ein paar Dinge dazu. Und das basiert alles auf Solon. Also Solon hat überhaupt diesen Prozess in Gang geschoben. Er ist dann noch bei Perikles weitergeführt worden und dann irgendwann war sozusagen diese attische Demokratie also vollendet. Die haben eingeführt, dass es Diäten gibt. Also bei wurde dann gesagt, okay, wenn sich jemand an den Belangen der Öffentlichkeit beteiligt,
ja,
dann kann er nicht arbeiten.
Ja.
Daraufhin haben sie gesagt, ja, dann muss der Geld kriegen.
Haben die sich damals auch schon nicht dran gehalten und trotzdem weiter?
Moment. Die Kritiker haben dann gesagt, wir züchten uns ein Volk von faulen Arschlöchern heran, die sich einfach dickbräsig in die Volksversammlung setzen und da 7 Tage lang rumdiskutieren und genauso viel Geld kriegen, als wenn sie auf dem Acker stehen und die Sachen reinholen.
Na gut, aber kann man ja noch verargumentieren. Was man dann aber nicht verargumentieren kann, ist, dass sie gleichzeitig noch im Chef der landwirtschaftlichen Genossenschaft sind. So wie so, wir das heute haben, ne? Also diese ganzen Nebenjobs, die machen, obwohl sie
das gab es damals ja nicht. Aber also ich sag mal so, da sind so ein paar Sachen eingebaut worden, dann auch, wie gesagt, in der Vollendung dann bei Perikles, wo man sagt, wow, das sind wirklich Dinge, die machen wir heute noch. Hm. Was wir heute Gott sei Dank nicht mehr machen, ist die Rolle der Frauen haben wir neu definiert, zum Glück. Damals muss man wirklich einfach sagen. Und deswegen finde ich, hinkt das auch immer so ein bisschen, weil Frauen spielten null Rolle. Ja. Null. Die waren nirgendwo vertreten, außer im Haushalt. Also die haben die Reproduktionsrate hochgehalten und sie mussten das Haus keepen. Also sie waren im Grunde genommen extrem wichtig, keine Frage. Aber sie spielten in der Öffentlichkeit, in der Politik keine Rolle.
Man kennt auch, kennt man irgendwelche Philosophinnen von damals, Staatsfrauen?
Nein. Gibt's nicht. Das würde auch, das geht überhaupt nicht. Ja, das ist überhaupt
nicht. Ist nicht denkbar für die, ja.
Genau. So, und was es eben auch in Athen nicht gab, das muss man wirklich aussagen, war eine Art von Integration von Fremden. Mhm. Also, also Sklaven gab es auch weiterhin, also Fremde, die wurden dann zum Arbeiten geholt, oder Fremde und Männer, die zwar Griechen waren, aber Zugereiste waren, waren aus diesen ganzen Dingen, die sie da entwickelt haben, ausgeschlossen. Wurden nicht berücksichtigt. Und das Gleiche, was nicht gemacht wurde, ist, es gab nicht die Trennung in Legislative, Exekutive und Judikative.
Aha.
Ja, das gab es nicht. Das kommt erst mit den Römern, die irgendwann dann im Übrigen auch wieder von Montesquieu gelesen werden, der diese, Aufteilung der Gewalten als Grundlage für eine funktionierende Demokratie erkannt hat. Und von dem wissen wir das und seitdem machen wir das auch, also jedenfalls in den meisten Ländern.
Wer da genaueres wissen will, hört sich einfach den Vrindt-Politikunterricht an. Da reden wir nämlich gerade über die Ideengeschichte, ja.
Siehst du? Da ist Montesquieu auch ganz bestimmt.
Montesquieu haben wir auch eine Sendung von, ja.
Genau.
Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, warum reden wir ausgerechnet über Solon?
Ach so, das ist ja bei uns immer so, dass wir versuchen, uns ein Datum zu suchen, das einigermaßen passt, also irgendwie sich rückwärts rechnen lässt mit 5 und 10 Jahren und 500, was habe ich gesagt, 92 oder 93 ist Solon an den Start geraten und damit ist der Punkt gekommen und wir wollten immer schon mal, da wir das ja versuchen zu erklären, warum es so ist, wie es ist,
ja,
erklären, diese Demokratie ist nicht etwa, eine neuzeitliche Erfindung oder sowas, sondern die Idee oder die Frage, wie wir alle an einer Gesellschaft beteiligten Personen, unabhängig von ihrem Einkommen, unabhängig von ihrem Geschlecht und sonstiger Dinge, an eben diesem Gemeinwesen gleichberechtigt beteiligen. Das ist ja im Grunde genommen der Kern der Demokratie. Und das beginnt als Idee, als Gedanke und damals als absolute Revolution. Das ist, in Athen standen die Leute Kopf, als das gemacht wurde. Das begann eben in dieser frühen Zeit rund 600 Jahre vor Christus. Und damit finde ich, ist unsere Ideengeschichte 2600 Jahre alt, was ich sehr beeindruckend finde.
Absolut. Wie lange hat das gehalten damals? Weil irgendwann zwischendurch haben wir es ja mal verloren. Ne?
Ah, du meinst jetzt in Griechenland oder von Griechen bis heute?
Von Griechen bis heute haben wir es eh irgendwie verloren. Aber als die Griechen sich das ausgedacht haben, haben wir ja noch auf Bäumen gesessen und Kokosnüsse geworfen.
Hier gab es keine Kokosnüsse.
Ja, das, was auch immer hier auf den Bäumen war. Eicheln. Wir haben uns mit Eicheln beschnipst.
Ja, also es ist so, die Griechen sind eine sehr widersprüchliche Konstruktion und sie haben auf der einen Seite wirklich unglaubliche Philosophen, Dichter und Denker hervorgebracht, unter anderem eben Solon, Perikles und Kleisthenes. Mathematiker wie der nicht vermeidbare Pythagoras. Also es sind ganz viele Dinge, die wirklich auf sie zurückgehen. Auf der anderen Seite, und das ist vermutlich auch ein Zusammenhang, waren sie ein so kriegerisches Volk, dass sie auch immer gegen sich selbst Krieg geführt haben. Es gibt also, die Geschichte der Griechen ist eine Geschichte von Bruderkriegen. Also erinnere dich vielleicht mal an deine Schulzeit, da hast du dich sicherlich auch mit dem Attischen Seebund beschäftigt und mit den Schlachten zwischen Athen und Sparta. Mhm. Und dann gesagt, wer gewinnt denn jetzt eigentlich? Und so.
Die also, Theber.
Genau. Wir haben die Kriege mit den Persern, die wirklich über viele Jahre gingen und die natürlich dann andere, ich sag mal, gesellschaftliche Organisationsweisen hervorgebracht haben. Und irgendwann sind die Griechen, also genauer gesagt 148 vor Christus, nach dem dritten Punischen Krieg von den Römern geschluckt worden. Mhm. Und wurden dann zur römischen Provinz. Und die Römer waren ja nicht blöde, sie haben das übernommen, was die Griechen an, ich sag mal, Vorleistungen in Sachen Demokratie beziehungsweise Philosophie und Naturwissenschaften erbracht haben und haben auch gleich die ganze Götterwelt mit einkassiert und haben sie nur ein bisschen umbenannt, aber im Prinzip war es dasselbe. Und die Fortentwicklung dessen, was da in Athen sozusagen vorbereitet war, die wird dann tatsächlich in Rom, also im großen Imperium Romanum gemacht, indem man den Verfassungsaspekt reinbringen. Ja. Also wir brauchen eine Verfassung. Das gab es in Athen nicht.
Aha.
Und wir brauchen in der Verfassung das, was wir dann heute die Gewaltenteilung nennen. Das gab es tatsächlich in der Magistratsverfassung bei den Römern.
Gut, die Briten haben bis heute keine Verfassung und das hat bis vor kurzem hervorragend funktioniert, ne?
Ja.
Also mit so einer ständigen Rechtsprechung eines, wie hieß das Ding?
Areopag.
Areopags, genau, eines obersten Gerichtshofs
ja.
eigentlich.
Ja gut, aber dafür haben die Briten, das wundert ja manch einen, vielleicht 300 dicke Bücher vor sich liegen. Und zwar bei jeder Parlamentssitzung, wo man dann zur Not reingucken kann, wer 1153 was auch immer gesagt hat.
Ja, stimmt.
Oder geschrieben hat.
Das hat was Scholastisches, ja.
Ja, es ist ein bisschen bescheuert, aber das wollen wir jetzt nicht, ist egal. Aber also die Frage sozusagen, wie organisierst du eine Gesellschaft, ist eben bei Griechen und Römern sozusagen in Ergänzung miteinander verwoben worden. Und dann müssen wir tatsächlich feststellen, das gibt es bei vielen geistesgeschichtlichen Dingen, hat es einen Bruch gegeben nach dem Ende des Imperium Romanum 475 durch die Germanen.
Aha.
Endet das Weströmische Reich, das war ja ungefähr 150 Jahre vorher in zwei Teile geteilt worden, also Ost- und Westrom mit Konstantinopel und Rom als Machtzentren. Und der Untergang Westroms, also die Besetzung durch die Germanen, hat tatsächlich einen völligen Bruch auch in der Gesellschaftsstruktur gebracht, weil die germanischen Völker anders organisiert waren als die Römer.
Mhm.
Da waren Stämme, da gab es auch Gesetzmäßigkeiten, da gab es auch ganz eindeutige, könnte man sagen, Verfassungen,
mhm.
Wo also geregelt wurde, wie Heiraten ablaufen, wie Fremde sich niederlassen dürfen, welche Strafen für welches Vergehen. Das war alles geregelt bei den Germanen, aber eben ganz anders als in diesem riesigen Imperium Romanum. Das war bei den Germanen gar nicht notwendig, weil die Franken oder die Merowinger oder wen immer du da nehmen willst, das waren im Vergleich dazu ein Mäuseschiss. Also waren wirklich wenige. So, und dann dauert es zwischen Odoaker, der hat Rom erobert, 475, und Karl dem Großen, da dauert es ungefähr 325 Jahre. Und der Karl, der dieses riesige, ich sag mal, Imperium Francorum gründet, so eine Art Nachfolge vom Imperium Romanum, sehr viel kleiner, aber immerhin auch ein großes Imperium, der tatsächlich fängt auch wieder an, ich sag mal, allgemeingültige Gesetze und so eine Art Verfassung aufzuschreiben. Und da findest du ganz viele Dinge auch wieder. Aber auch das ist von einer anderen Struktur, weil also zum Beispiel Konstantinopel und Rom waren Machtzentren und Karl hatte 400 Machtzentren, nämlich die sogenannten Pfalz.
Pfalzen. Ja.
Ja, der hatte von immer einen Tagesritt voneinander entfernt, gab es eine Pfalz. Und der berühmte Pfalzgraf herrschte dort und führte Recht und Gesetz aus im Auftrage des Kaisers.
Und also hat gehofft, dass der Kaiser nicht allzu oft vorbeikommt.
Ja, und wenn er vorbeikommt, dann war da richtig Kasala, weil der hatte einen Tross von 6.000 Leuten.
6.000?
6.000.
Und, okay, ich hätte 600 schon viel gefunden. Ja.
Ja, wenn der, ja, der hatte ja im Prinzip, musste er sich immer verteidigen können. Und ich meine, die kamen da alle mit langsamen Schrittes mit Pferden an. Also es ist jetzt, man muss sich immer, die Zeit war eine andere. Also das Empfinden von Zeitläufen war einfach eine andere, ein anderes. Und insofern muss man da Abstriche machen. Aber ich wollte nur sagen, Das hat eine Veränderung gegeben in der Vorstellungswelt. Und dann fangen an, diese Enkel von Karl sich da untereinander zu kloppen und das alles aufzuteilen und Europa so ein Gesicht zu geben, das wir heute ungefähr noch kennen. Und dann hast du auf der französischen Seite des Rheines zentralistische Könige, die herrschen nach Gutdünken. Es kommt dann das Gottesgnadentum auf, es kommt der Sonnenkönig kommt auf und all diese sehr auf sich selbst bezogenen Herrschaftsformen. Währenddessen auf der östlichen Seite des Rheins, also da, wo die Germanen früher gehaust haben und geherrscht haben, sich eben ein System entwickelt, das eher auf verteilte Macht geht, also auf föderale Ordnung, weil es halt dort sehr viele Territorialherren gegeben hat, die sich der Macht des Kaisers nicht so ohne weiteres unterwerfen wollten. Und der Kaiser selber hatte unentwegt ein so riesiges Reich zu regieren, das ging ja von Kiel bis von Dänemark sozusagen bis runter südlich von Rom, bis zum Herzogtum Spoleto. Und wie willst du das regieren? Das ist ist schwierig.
Das würdest du selbst heute noch nicht mal schaffen mit moderner Informationsinfrastruktur und so.
Ja, guck dir die Russen an.
Das klappt genau.
So. Ja. Aber du hattest immer den Popen da rumsitzen, den Papst. Und das war ja nur Terror und Stress. Ja, wenn der irgendwie Ärger hatte, hat er dich gerufen. Komm mal her. Und es gab Kaiser, die waren 80% ihrer Amtszeit nicht in Deutschland, hießen aber deutsche Kaiser. Ja, also der berühmte Friedrich Barbarossa zum Beispiel. So, und dann irgendwann gibt es eben diese Entwicklung, die beginnt in Amerika mit den Unabhängigkeitsbewegungen, mit der Unabhängigkeitserklärung, mit dem Krieg, amerikanischen Bürgerkrieg gegen die britischen Kolonialherren, wo dann Ideen entwickelt werden, die wiederum auf die alten Griechen zurückgehen. Und das war vorher, hat es begonnen im Humanismus und in der Aufklärung später dann oder in der Renaissance, die einfach gesagt haben, was haben die eigentlich damals gedacht? So, und dann haben die gesagt, ja, guck mal, da sind ja ganz viele Dinge, weil die wirklich interessant sind und die können wir doch wieder übernehmen. Und dann haben sie den berühmten Protagoras, nicht Pythagoras, sondern Protagoras herausgepopelt, der gesagt hat, frei übersetzt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und daraus entwickelt sich bis zum heutigen Tage eine individualistische föderale politische Ordnung in Deutschland, die sich in dem ersten Satz des Grundgesetzes wiederfindet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht der Menschen, sondern des Menschen. Weil es geht nur um den einzelnen Menschen. Und deswegen sind unsere Gesetzbücher so dick, weil wir für jeden einzelnen, ich sag mal, Typus, also ich will es nicht ausführen, aber es gibt halt viele unterschiedliche Dinge, die man beachten muss, wenn man irgendwo aufschreibt, wer darf wo parken.
Ja.
Dann darf der Rollifahrer eben mehr und näher parken als der Nicht-Rollifahrer. Und das musst du alles irgendwie aufschreiben. Und deswegen sind unsere Gesetze so groß. Würden wir einfach gesagt haben, die Würde der Menschen ist unantastbar, bräuchten wir das nicht. Weil dann
würden wir uns aufführen wie irgendwie so ein serbischer Nationalist.
Im Übrigen war es auch noch, um das jetzt auch der Wahrheit die Ehre zu geben, das Grundgesetz wurde 48, 49 ausgedacht von den berühmten Vätern und vier Müttern des Grundgesetzes. Die waren natürlich alle unter dem Eindruck des Faschismus und der Faschismus ist genau die Würde der Menschen. Und dann hast du eine Masse und die kannst du in Reihe und Glied laufen lassen und die anderen ausschließen. Das wollten sie nicht, also haben sie gesagt, des Menschen. So, daher kommt das. Aber das ist letztendlich eine Erkenntnis, die du eben durch die Jahrhunderte zurückverfolgen kannst. Und das Gleiche gilt für alle Ideen aus der Aufklärung. Wir haben eben schon den Namen Montesquieu erwähnt, der griechische und römische Geschichte studiert hat und zu der Idee gekommen ist, Gewaltenteilung ist wirklich die Grundlage. Du kannst die Gesellschaftsidee von Rousseau darauf zurückführen. Du kannst sehr viele Dinge von Immanuel Kant, also der selbst sozusagen ja einer der großen Denker war, also bedien dich deines Verstandes oder sei tapfer. Ich weiß noch mit dem Verstand. Also,
habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Genau, das geht genau eben zurück
auf Audi.
Sapere Audi, genau. Das geht auch zurück auf die alten Griechen, die also
Sapere Aude. Nicht, dass jemand denkt, wir würden tatsächlich glauben, das hieße Audi. Wir machen hier Spaß.
Nein, Sapere Aude. Du kannst dann Sapere Auto, dann weiß jeder Bescheid.
Sapporo Audi, sag ich doch.
Genau. Also, ich will nur sagen damit, diese Zeit Solon und Konsorten, die ist tatsächlich nun ohne dass man das eins zu eins übernehmen kann. Aber das stand eben am Anfang der reinen Lehre. Und das ist tatsächlich für uns dann das, was wir als Wiege der Demokratie bezeichnen. Wobei diese Wiege stand nur in Attika und nicht in Sparta zum Beispiel.
Aber das ist ein anderes Thema. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und die passende Ausgabe History, die findet ihr mit bestem Dank für eure Aufmerksamkeit bis hierhin am 31. Juli 2023 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.